Liebe Versammelten, liebe Geschwister, wir wollen euch alle ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Liebe Geschwister, die uns heute dienen werdet, wir sind Gott dankbar, dass ihr gekommen seid. Und wir haben schon lange auf euch gewartet. Und dem Herrn sei Dank, dass wir heute diesen besonderen Gottesdienst haben. Nun, die liebe Brüder und Schwestern, die uns heute den Gottesdienst ja gestalten werden, die uns heute das Wort Gottes weitergeben werden, die haben eine ganz besondere Liebe von dem Heiland empfangen. Und ich möchte das bekräftigen mit dem Wort, das wir finden in Römer Kapitel 8, Vers 28. Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Liebe Geschwister, alle, die Gott lieben, und wir sind doch hier zusammengekommen, alle, die wir Gott lieben, und Gott führt unsere Wege, und wunderbar, dass dieser Gottesdienst heute hier in diesem Hause stattfinden kann. Nun, es wird so sein, liebe Geschwister, dass die Geschwister dieser Gruppe werden uns heute den Gottesdienst gestalten. Und wir alle, wir wollen lauschen. Wir wollen hinhören, Kinder auch, ganz besonders hinhören. Ja? Hinhören, was der Geist Gottes uns heute sagen möchte. Damit es zu einer geistlichen Frucht kommt. Damit Gott, unser Herr, verherrlicht wird. Nun, bevor wir zusammen beginnen werden, lasst uns stehend zwei Strophe aus dem Allgemeingesangbuch singen. Nummer 1, die erste beide Strophe. Lied Nummer 1, und dieses werden wir dann auch stehend singen. Wir erheben uns. Großer Gott, wir loben dich.
Liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir heute in eurer Mitte sein dürfen. Und ich wollte uns heute ein paar Gedanken mitgeben aus einer Stelle, die mir in letzter Zeit wichtig geworden ist. Und zwar finden wir diese Stelle in Lukas Kapitel 19. Ich denke, die meisten werden diese Begebenheit kennen von Zachäus. Ich möchte uns den Abschnitt vorlesen. Lukas Kapitel 19 ab Vers 1. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an dem Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Soll mir heute in dieser kleinen Botschaft um das Suchen gehen. Normalerweise, wenn ich irgendwo hinfahre, dann hatte ich das in der Vergangenheit so erlebt, dass man, wenn man abends nicht alles vorbereitet hat, dass man auch Dinge gesucht hat. Aber auch so im Alltag gibt es Dinge, die man sucht. Den Schlüssel, Portemonnaie, Dinge, die man hatte. Man hat sie irgendwo verlegt oder jemand anderer hat sie verlegt und man findet sie nicht mehr. Man hat sie verloren. Jetzt muss man sie suchen. Aber es gibt auch Dinge, die man sucht, die man vorher nicht hatte. Also wenn ich an die jungen Familien denke, die vielleicht vorher in einer Wohnung gelebt haben und suchen jetzt ein Haus, hatten sie vorher kein Haus, aber trotzdem suchen sie eins. Jemand, der ein Auto sucht vielleicht oder eine Arbeitsstelle. Jemand, der vielleicht sehr krank geworden ist plötzlich, vorher nie einen Arzt gebraucht und auch nie einen Arzt gesucht. Und jetzt auf einmal muss man etwas suchen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man in einer Situation sich befindet, in der man nicht weiß, wie es weitergeht, dann sucht man nach einem Ausweg, nach einer Lösung, versucht aus dieser Situation rauszukommen. Wenn man zum Beispiel in der Buchhaltung tätig ist und man merkt auf einmal, am Ende des Jahres passen die Zahlen nicht mehr miteinander zusammen, dann sucht man nach einem Fehler und nach Gründen, wie ist das passiert. Vielleicht in der Qualitätssicherung sucht man nach einem Fehler, wie kann das jetzt passieren, dass jetzt in einem gewissen Zeitraum so viele Fehler entstanden sind. Und so sucht man nach diesen Gründen. Aber es gibt auch Menschen, die suchen nach ganz anderen Dingen. Und vielleicht nach Dingen, die weitaus mehr wertvoller sind als so ein Schlüssel, den man nachbestellen kann. Oder ein Portemonnaie, wo man die Karten sperren kann. Oder vielleicht nach einer Arbeitsstelle, wenn man lange sucht, dann findet man oft auch eine. Das ist das Suchen nach dem Sinn des Lebens oder nach der Wahrheit suchen. Es gibt Menschen, die leben und die sehen keinen Sinn in ihrem Leben. Und dann suchen sie nach einem Ausweg. Sie suchen nach der Wahrheit. Warum leben wir auf dieser Erde? Was ist der Sinn des Lebens? Heutzutage ist es leider so, dass Menschen gar nicht so sehr viel drüber nachdenken, was ist der Sinn des Lebens, weil sie sich eher damit beschäftigen, wie kann ich mich erholen, wo kann ich das nächste Mal wieder Urlaub machen, wie kann ich alles entschleunigen, wie kann ich so mein Leben gestalten, dass ich erst gar nicht in Stress komme oder in sonstige Nöte, wie kann ich vorsorgen, dass ich ein ruhiges Leben habe, ohne nachdenken zu müssen. In der Bibel gibt es auch einige Beispiele, wo Menschen gesucht haben. Esau hat Jakob gesucht. Jakob suchte den Segen von Gott. Josef suchte seine Brüder. Saul suchte David. David suchte das Angesicht Gottes. Und so merken wir, dass jeder unterschiedlich sucht. Und in der Bibel gibt es ein Beispiel von dem König Asa. Und dort heißt es in 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 12, und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreichs und seine Krankheit war sehr schwer. Doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Ein Negativbeispiel, wo jemand gesucht hat, aber an der falschen Adresse gesucht hat. Also wenn wir vielleicht unseren Schlüssel verloren haben, dann suchen wir meistens dort, wo wir ihn vermuten. Und wir würden ja eher weniger beim Nachbar den Schlüssel suchen, wenn er keinen Zutritt zu diesem Schlüssel haben könnte. Asa hat sich an die falsche Adresse gewandt. Nun, wir haben ja von Zachäus gelesen. Und Zachäus hat auch Jesus gesucht. Er wollte ihn sehen. Nun, was war seine Intention? Was war sein Wunsch? Warum wollte er Jesus sehen? Nun, da steht hier nicht, warum er Jesus sehen wollte. Vielleicht war es Neugier. Er wollte sehen, er hat vielleicht gehört von Jesus, wer er war. Und so wollte er ihn sehen. Zachäus war ein Oberzöllner. Und als Oberzöllner hatte er nicht viele Freunde gehabt. Wir wissen, später lesen wir es, dass er betrogen hat. Und ein Zöllner war damals ein sehr verachteter Mensch. Er hat sich auf Kosten anderer Menschen bereichert. Und vielleicht hat Zachäus sich gedacht, er hat gehört, Jesus nimmt jeden Menschen an. Und vielleicht hat er sich gedacht, ich muss zu diesem Menschen, der ohne Vorurteile mir begegnet. Und vielleicht hat er auch nach Hilfe gesucht. Wir wissen es nicht. Aber Fakt ist, dass er Jesus gesucht hat. Und was war Zachäus bereit dafür zu tun? Wenn wir eine wichtige Sache suchen, dann geben wir vielleicht sogar Geld aus dafür. Wir geben einen Finderlohn. Wenn es eine sehr wertvolle Sache ist, dann werden wir alles Erdenkliche tun, um diese Sachen wieder zu erlangen. Was macht Zachäus? Vers 4, da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Also Zachäus hat sich informiert, er hat gefragt, wo geht Jesus lang? Dann hat er sich nicht gescheut, trotz seiner Stellung, auf diesen Baum zu klettern und auf Jesus zu warten. Nun, wie reagiert Jesus auf diese Situation, als er Zachäus sieht? Jesus sagt, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Bei mir in der Übersetzung ist am Ende ein Ausrufezeichen, ein Imperativ. Also das ist nicht ein Wunsch, sondern er sagt, ich muss heute bei dir heute einkehren. Warum muss Jesus bei Zachäus einkehren? Warum musste er? Zum einen, weil Jesus gesehen hat, dass Zachäus Hilfe braucht. Er braucht Jesus Vergebung. Und zum anderen vielleicht auch, weil das die einzige Situation war für Zachäus, die einzige Gelegenheit, in der er Jesus begegnen konnte oder begegnet ist. Also es gab vielleicht kein zweites Mal. In unserem Leben gibt es Situationen, die gibt es ein einziges Mal im Leben. Und es ist gut, wenn wir diese Situationen nutzen, um zu Jesus zu kommen. Ich weiß nicht, mit welcher Intention ein jeder heute hierher gekommen ist. Vielleicht ist es auch Neugier, vielleicht ist es Gewohnheit, vielleicht möchte jemand Hilfe bekommen von Jesus, Auferbauung, möchte im Glauben wachsen. Und vielleicht hat Gott heute diese eine Situation für uns vorbereitet, damit wir sie nutzen. Vielleicht gibt es nicht nochmal eine weitere. Wir wissen nicht, wie das Leben weitergeht. Wir wollen heute diese Situation nutzen, die Gott uns gibt, und ihn aufnehmen. Wie reagiert Zachäus? Zachäus klettert schnell herab. Zachäus denkt nicht lange nach. Er überlegt nicht, was können die anderen noch vielleicht von mir denken? Was könnte das für Konsequenzen für mich haben? Sondern er folgt dieser Aufforderung und steigt schnell herab. Er nimmt Jesus in sein Leben auf, radikal. Er gibt das Vierfache von dem zurück, was er eingenommen hat. Und das ist noch mehr, als das Gesetz damals vorgeschrieben hat. Und was war das Ergebnis? Das lesen wir in Vers 9. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Also Zachäus hat nicht die Gnade von Gott empfangen, weil er das Geld zurückgegeben hat, vielleicht sogar so großzügig zurückgegeben hat. Zachäus hat auch nicht das Heil bekommen, weil er ein Zöllner war und vielleicht eine hohe Stellung hatte in der Gesellschaft. Nein, Zachäus hat Heil bekommen, weil er Jesus in sein Leben und in sein Haus aufgenommen hat. In Vers 10 steht: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hier lesen wir jetzt davon, dass Jesus sucht. Also der Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns zu suchen und zu erretten und uns selig zu machen. Und er sucht uns. Und was müssen wir tun? Wir müssen uns finden lassen. Wenn jemand heute hier unter uns ist, der Jesus noch nicht gefunden hat, möge dieser Gottesdienst dazu beitragen, dass wir ihn suchen und uns finden lassen. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet.
Ja, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich denke, einer oder andere kann sich noch erinnern, dass wir mal vor Jahren hier gewesen sind, oder? Könnt ihr euch erinnern? Die jungen Leute bestimmt nicht mehr. Aber die älteren Geschwister bestimmt. Auch ich durfte mich erinnern, aber ich habe jetzt vergessen, ist das jetzt 5 Jahre her, 6 Jahre her? Wir haben schon so viele Gottesdienste auch gestaltet mit der Gruppe in anderen Gemeinden. Man hat auch keine Liste geführt, muss auch nicht sein. Der Sinn der Sache ist ja, dass wir zusammen ein Ziel haben und zusammen einen verherrlichen, der uns aus dieser sündigen Welt herausgeliebt hat. Das ist der Sinn der Sache. Auch, dass wir heute hier sind, ja, eine ganz kleine Gruppe gegenüber eurer großen Gemeinde, sind wir ganz klein. Und doch, wir sind nicht so klein. Wir haben viele Geschwister, die einfach nicht dabei sein können. Es ist ja so, wir sind ja auch nicht eine Gemeinde, wir sind eigentlich verstreut in ganz Deutschland. Also in aller Ecken Deutschlands sind Geschwister, die zu der Gruppe gehören. Und wenn jetzt Geschwister aus dem Süden kommen sollen, dann sollten vielleicht 600 Kilometer fahren. Das ist nicht unbedingt das so richtig. Ja? Aber der Herr hat geführt, dass wir so in diese kleine Gruppe gekommen sind und wir wollen dem Herrn verherrlichen. Wir wollen uns nicht präsentieren, auf keinen Fall. Das muss nicht der Eindruck entstehen, ja, hier sind die behinderten Menschen da mit dem Rollstuhl und die wollen was zeigen oder was machen. Nein, Jesus Christus ist unser Ziel. Und dem wollen wir verherrlichen, mit den Gaben, die der Herr uns geschenkt hat. Eins muss ich voraussagen, Geschwister, die Lieder, die unsere Geschwister singen werden, die sind nicht mit langen Übstunden eingeübt. Das ist so unmöglich. Wie gesagt, von verschiedenen Orten zusammenzukommen, ist es schwieriger, ein Lied zusammen zu üben, zusammen. Deswegen werden die Lieder in aller einfacher Hingabe dem Herrn gesungen. Und nehmt sie so an, Geschwister, so wie sie gesungen werden. Und sucht nicht das Perfekte. Lasst uns das Einfache suchen. Das wird uns segnen. Das wird uns Kraft und Mut schenken in der Nachfolge. Wir hören jetzt ein Zeugnis von Schwester Katharina Hoge und dann kommt ein Gedicht von Schwester Lydia Peißler. Bitte schön.
Ja, liebe Geschwister, als erstes wollte ich den Vers aus 1. Korinther Kapitel 15, Vers 10, die erste Hälfte, lesen. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Als erstes bin ich dem Herrn sehr dankbar, dass er mich mal gesucht und gefunden hat und dass er mein Heiland ist, dass er mich führt und leitet, auch mein ganzes Leben durch Höhen und Tiefen. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für seine Führung und dass er mir wieder, immer wieder neue Kraft gibt und durch Höhen und Tiefen führt. Als wir noch jung verheiratet waren, da hatte ich immer wieder mit Schwindel zu tun und naja, die Ärzte haben das hin und her geschoben und dann hat sich das so ja, ergeben, sage ich mal so, dass ich auch immer wieder zu den Ärzten gegangen bin und dann irgendwann war es dann so weit, dass sie bei mir ein MRT gemacht haben und da haben sie festgestellt, dass ich Multiple Sklerose habe, also kurz gefasst MS habe. Am Anfang verlief meine Krankheit auch, ich sag mal so, kann man sagen, harmlos. Ich hatte immer Müdigkeit, Schwindelschübe gehabt, habe aber noch gearbeitet und dann hat der Herr uns noch im Jahr 2012 einen Sohn geschenkt. Und als er 5 Wochen alt war, da habe ich meinen ersten Schub bekommen, wo meine Beine versagt haben. Aber auch da hat der Herr wieder Gnade erwiesen. Nach einigen Infusionen, da habe ich mich wieder ja, aufgerappelt, sagt man so. Da war es fast wieder so, wie es war. Und dann im Jahr 2015, da haben wir ein sehr turbulentes Jahr gehabt. Wir hatten Silberhochzeit, der eine Tochter wollte heiraten. Und bei meinem Papa wurde Diagnose Lungenkrebs festgestellt und innerhalb 8 Tagen ist er dann auch verstorben. Und dann im September dann auf einmal habe ich festgestellt, meine Beine, das geht gar nicht mehr. Und dann wieder nach Infusionen, Krankenhausaufenthalt, aber da ist es nicht mehr so gut geworden, sage ich mal so. Und dann habe ich 2019 habe ich eine Therapie angefangen und die ging dann, 4 Jahre war ich alle 4-5 Wochen im Krankenhaus für 5 Tage und wurde immer wieder mit Cortison punktiert. Und das erste Jahr, da habe ich einen Aufschwung gehabt, da ging es berghoch. Da konnte ich wieder 1,5 Kilometer ungefähr mit Krücken laufen und mir ging es, ja, ich war auf einer Höhe. Und dann 2021, da haben wir wieder ein sehr schweres Jahr gehabt und da wurde es immer schlimmer, da bekam ich auch starke Schmerzen, wurde auch wieder hin und her geschoben. Einer Arzt sagt, du musst Schmerztherapie machen. Naja, der eine sagt, das kommt von das und hin und her geschoben. Ja, und dann wurde bei mir auch noch Nerven verödet im LWS-Bereich und letztes Jahr, da war auch wieder ein schweres Jahr, da am Anfang des Jahres, da hatte ich eine ungeplante Hand-OP, dann wieder Aufenthalt in Hattingen wegen meiner Therapie und das wurde immer schlimmer. Ich hatte wirklich einen Tiefpunkt gehabt, ich war richtig in einem Loch drin. Ich habe da mal gesagt, wenn es so einfach wäre, ich hatte gesagt, Herr, ich möchte nicht mehr leben. Und dann darauf habe ich mal eine Predigt gehört, wo der Prediger gesagt hat, wenn der Mensch so denkt, so in dieser Art, das ist egoistisch. Man denkt nur an sich, dass er das dann gut hat, aber man muss auch denken an den Hinterbliebenen. Und da musste ich auch bei dem Herrn um Vergebung bitten für meine Gedanken, die ich hatte, dass es nicht richtig war. Dann hat der Herr mich wieder auch aus diesem Loch rausgeholfen, hat mir wieder Kraft gegeben, weiterzugehen. Und letztes Jahr im Herbst, dann habe ich dann die Schmerztherapie gemacht und die hat mir auch was gebracht. Auch wegen den Schmerzen ging es mir dann wieder etwas besser. Und als ich dann aus der Schmerztherapie nach Hause gefahren bin, ich fahre mittlerweile immer mit Taxi, dann habe ich zu der Taxifahrerin gesagt, ich hoffe, dass ich dieses Jahr das letzte Mal im Krankenhaus gewesen bin. Aber der Herr, der hatte andere Pläne mit mir vorgehabt. Ich bin dann nach Hause gekommen im Oktober, so Mitte, Ende Oktober. Und Anfang November bin ich zum Arzt gefahren, wo bei mir ein Tumor festgestellt wurde. Aber liebe Geschwister, ich muss immer wieder staunen, was für einen großen Gott wir haben. Ich bin dann auch dieses Mal mit dem Bus zum Arzt gefahren. Und als ich aus der Praxis rauskam und auf den Bus gewartet habe, da habe ich mir auf meinem Handy Lieder angemacht. Und der Herr hat mir ein Lied geschenkt, wo es im Refrain solche Worte sind. Du befindest dich in guten Händen, vertraue ihm. Gott ist gnädig, sei stark und unerschütterlich. Dieses Lied, das hat mich die ganze Zeit begleitet. Immer nachts, wenn ich wach wurde, dann kamen mir immer wieder diese Worte in Gedächtnis. Naja, dann fingen die Untersuchungen an, eine nach der anderen. Und Ende Oktober oder Ende November, dann kam auch mein Ergebnis, dass der Tumor bösartig ist. Am 14. Dezember hatte ich dann meine OP gehabt. Und die ist Gott sei Dank sehr gut verlaufen, ohne Komplikationen, ohne Entzündungen. Nachher ist alles gut verheilt. Jetzt mittlerweile befinde ich mich mitten in den Bestrahlungen. Die Hälfte habe ich jetzt hinter mir. Auch die verlaufen Gott sei Dank sehr gut. Ich kann die gut vertragen. Ich bin unserem Herrn unendlich dankbar, dass er uns führt durch Höhen, durch Tiefen und immer wieder neu aufhebt und tröstet. Ich wollte noch mit diesen Zitaten oder mit diesem kurzen Gedicht schließen. Er hilft auch weiter. Bis hierher hat mich Gott gebracht mit starken Vaterhänden. Was morgen kommt, es sorgt mich nicht. Ich könnte es ja doch nicht wenden. Ich stelle alles ihm anheim, vertraue seinen Namen. Bis hierher hat mich Gott gebracht. Er hilft auch weiter. Amen.
Herr, segne mich, damit ich segnen kann und in Erfüllung geht dein heiliger Plan, den du für deine Kinder ausgedacht, ein Licht zu sein in dunkler Erdennacht. Herr, segne mich, damit ich lieben kann, nur deine Liebe bricht im Herzen Bahn, das trotzig oft sich unverstanden wehnt und sich doch heiß nach etwas Liebe sehnt. Herr, segne mich, damit ich trösten kann, wie du es schon so oft an mir getan. Ein einzig Wort bestrahlt vom ewigen Licht und wieder leuchtet uns dein Angesicht. Herr, segne mich, damit ich reden kann von dir, der unsere Sünden auf sich nahm, wie du auf Golgatha dein teures Blut als Lösegeld dahingabst uns zu gut. Herr, segne mich, damit ich dienen kann. Nimm drum in Gnaden meine Bitten an und fülle mich mit deinem heiligen Geist, der dieses Leben wirkt, das dich lobt, preist. Amen.
Ja, Geschwister, jetzt kommt ein Lied von Schwester Lena Lenz und dann kommt ein Beitrag von Bruder Nikolai Thiessen. Bitte schön.
Ich möchte nur sagen, dass ich keine Profi zu singen. Dann, Entschuldigung, ich höre mir töchte auch nicht. Es liefen mir über den Wege die Menschen, die leben für sich. Sie achten nicht, was will der Nächste. Sie sind glücklich und sorgen sich nicht. Warum werden sie nun belohnt? Warum scheinbar Segen dafür? Hey, gib mir doch nur eine Antwort. Warum geht denn Gottlosen gut? Warum werden sie nun belohnt? Warum scheinbar Segen dafür? Hey, gib mir doch nur eine Antwort. Warum geht denn Gottlosen gut? Kann dadurch häufig ins Zweifel, kannst du das wirklich so tun? Warum muss ein anderer leiden, wenn Gottlose treiben ihr Spiel? Zeig mir doch auch allein dein Wesen, dass du ja gierig bist und gut. Zeig mir das auf heiligen Leben, dann wird voller Segen noch gut. Zeig mir das auch an dein Wesen, dass du ja gibst und gut. Zeig mir das auf heiligen Leben, dann wird voller Segen noch gut. Dann nahm mich der Herr auf die Arme, zeig mich. Also gut, ich lese dann den letzten Vers. Das, was du heute meinst, hier zu sehen, ist alles bloße Betrug. An jeder wird einmal das ernten, was er hier gesät und noch tut.
Bei einer Konferenz hat ein Prediger, der sehr gewünscht war, zu hören, eine Frage gestellt, mit der die Anwesenden gar nicht gerechnet haben. Er guckte links, er guckte rechts, er guckte nach vorne und stellte die Frage: Bruder, Schwester, bist du ehrlich? Der Bruder, der mir das erzählt hatte, sagte, ich zuckte zusammen. Er guckte nochmal links, rechts, nach vorne und stellte die gleiche Frage: Bist du ehrlich? Er sagte, ich zuckte noch mal tiefer. Dann stellte er das dritte Mal die Frage. Die Bibel sagt, bekennet einander eure Sünden und betet füreinander. Heute ist mein Beitrag nicht das, was ich erlebt habe mit dem Herrn. Ich meine jetzt ich hatte 97 einen Wiegeunfall zur Arbeit. Bei mir ist der erste LWK, wie man es was sagt, gebrochen, gequetscht, gedreht. Die Querabsätze waren alle vier durch. Ich war 8 Monate krank. Nach einem Jahr durfte ich wieder arbeiten und durfte nach meinem Unfall nochmal 20 Jahre arbeiten in der Firma. Zwar mehrmals versetzt, ich sage es mal so, damit einer und der andere weiß, wer vor euch steht. 2012 hatte ich meine erste Herz-OP. Nach 8 Monaten wurde ich zweimal operiert, weil es falsch gemacht wurde. Ich hatte Blutanämie. 8 Monate habe ich gekämpft, bis sie festgestellt haben, was die Ursache war. Und dann wurde ich 2013 zweimal am Herz operiert. Die Kinder wollten der Mutter ein Geschenk machen zum Geburtstag. Und jetzt kamen sie zu der Mama und fragten: Mama, was sollen wir dir schenken zum Geburtstag? Aber sag bloß nicht gehorsame Kinder. Immer wieder, wenn wir zu dir kommen, dann willst du damit die Kinder gehorsam sind. Und vor euch steht einer, der auch ungehorsam ist. Oder war auf jeden Fall. Und das werde ich erzählen euch. In der Bibel finden wir zuerst mal eine biblische Geschichte. Einen Propheten, der war ungehorsam. Wer weiß, wer das war?
Ich habe ja die Kinder gefragt.
Junge! Also ich habe die Kinder gefragt, aber jetzt kommt die Antwort aus der Gruppe. Gut, okay. Jona. Was meint ihr, was wird berichtet im Buch Jona? Über einen Propheten, der gepredigt hat, 40 Tage und Ninive wird zerstört werden. Oder bestraft von Gott. Und die ganze Stadt, die bekehrt sich zu dem Herrn Jesus. Aber wisst ihr, dass in dem Buch Jona es nicht um Jona geht, sondern es geht um Gott, der mit einem ungehorsamen Propheten arbeitet. Bis Jona das tut, was Gott von ihm wollte. Im Buch Jona sind 49 Verse. In diesen 49 Versen, in 4 Kapiteln, kommt das 16 Mal oder 18, je nachdem, der Name Jona vor. Der Name Gottes kommt aber 39 Mal vor. Also es wird über Gott berichtet, der mit Jona gearbeitet hat und ihn so weit geführt hat, dass er doch gehorsam war und nach Ninive gegangen ist. Die Bibel sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Und Ungehorsam ist eine Sünde. Es war so, wir waren mit meiner Frau auf Kreta. Und an einem Tag gingen wir zum Meer. Es gibt da viele Felsen und vor den Felsen kann man sehr gut auch baden. Es tut mir auch sehr gut. Ich kann sehr gut auch rückenschwimmen. Es ist nach meinem Unfall so mir auch verordnet worden. Also kein Brustschwimmen, sondern rückenschwimmen. Und ich dachte immer, ich bin ein sehr guter Schwimmer. Aber ich musste feststellen, an einem Tage, da war es sehr stürmisch. Eigentlich an so einem Tage hängt man eine rote Fahne auf, man darf nicht ins Meer gehen. Ich wollte aber ins Meer gehen. Meine Frau hat mich dringend gebeten, bitte geh nicht zu weit. Bitte riskier nicht. Ich sagte zu ihr, ich kann ja gut schwimmen. Also ich habe keine Angst. Die hat mich dringend gebeten, bitte geh nicht zu weit. Und was macht dieser große Mann? Er geht ins Wasser und die Wellen waren wirklich sehr hoch. Und ich stand auf dem Boden und auf einmal merkte ich eine Welle, die bedeckte mich. Ich bin dann hochgesprungen, habe Luft geholt. Als ich unten ankam, kam die zweite Welle über mich. Ich war nicht weit vom Felsen, ungefähr so einen Meter. Was ich nicht gemerkt habe, aber meine Frau hat es gemerkt, dass ich in einer Gefahr war. Und wer weiß, wenn die Wellen, ich habe auch immer so gedacht, die Wellen, die spülen ja immer zum Ufer alles, ne? Und wenn ich dann so weit bin, dann bin ich irgendwann auch am Ufer. Aber weit gefehlt. Das Meer zieht oder das Wasser zieht dich ins Meer hinaus. Und so war es, meine Frau hat gesehen, auf einmal, ich wohl stand auf einmal viel weiter vom Felsen wie davor. Und sie kam zum Ufer und hat geschrien. Ich habe das nicht gehört. Das hat sie mir später erzählt. Sie hat gerufen, gewinkt. Ich habe gar nicht reagiert. Aber ich habe gekämpft mit den Wellen. Und ich habe gemerkt, ich werde immer weiter gezogen ins Meer. Ich komme immer weiter vom Felsen weg. Und dann habe ich gedacht, irgendwo musst du, wie der Bruder schon sagte, wie kommst du aus dieser Situation jetzt heraus, aus dieser Lage? Und ich dachte, ich muss irgendwie auf die Welle kommen, damit ich nach vorne gespült würde. Ich habe also Kräfte zusammengerafft und dachte, wenn du jetzt es nicht schaffst, dann geht dir die Kraft aus und du kommst nicht ans Ufer an. Und tatsächlich, nach einem Moment merkte ich, ich komme etwa näher zum Ufer. Ich hatte wirklich alle Kräfte zusammengerafft und dann bin ich zum Ufer geschwommen. Ein Mann, der da es alles gesehen hat, sagte zu mir, aber das war knapp bei dir. Aber das war knapp bei dir. Und als ich dann zum Ufer kam, weinte meine Frau und sagte zu mir, ich habe dich doch gebeten, du sollst nicht zu weit gehen. Warum warst du so ungehorsam? Ich sage, und was hast du dann getan? Sagte sie, als ich das gesehen habe, dass die Situation sehr kritisch ist, habe ich gesagt, Herr, nur du kannst da helfen. Ich kann nicht. Herr, nein. Lieben, das ist mir unangenehm, hier zu erzählen euch, aber ich muss das gestehen. Ich könnte euch etwas erzählen aus meinem Leben, was ich mit dem Herrn Gutes erlebt habe, auf meinem Unfall, wie viele gute Tage. Aber vielleicht ist dein Sohn, dein Bruder, deine Schwester auch in den Wellen und das zieht sie immer weiter ins Meer hinaus. Und sie merken es vielleicht, dann bete weiter für ihn, damit sie auch gerettet werden. Ich bin sehr dankbar, dass meine Frau in diesem Moment nicht in Panik ausgebrochen ist, sondern wir mussten Zuflucht nehmen zum Herrn. Und er hat geholfen. Ihm die Ehre dafür.
Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Als ich diesen Spruch damals mal gelesen hatte, da musste ich dem 100% zustimmen. Ich bin Tina Olfert, ich bin 18 Jahre, ich komme aus der Gemeinde Hüllhorst und ich saß nicht immer im Rollstuhl. Ich hatte eine schöne und sorgenfreie Kindheit als Fußgängerin und bis zu meinem 16. Lebensjahr durfte ich auch relativ gesund sein. Und früher habe ich nicht viel drüber nachgedacht, dankbar zu sein. Es war ja gut, ich sage danke nach dem Essen, danke für irgendein Geschenk, danke für irgendeine schöne Tat oder morgens oder abends beim Gebet, danke für den schönen Tag. Aber so richtig darüber nachgedacht, wofür man überhaupt dankbar sein kann, das hatte ich nicht gemacht. Mit 16 Jahren wurde bei mir, oder kurz bevor ich 16 geworden bin, wurde bei mir festgestellt, dass ich Skoliose habe, eine kyphosische Skoliose und Morbus Scheuermann. Das bedeutet so viel, dass die Wirbelsäule hatte einen sehr starken Röhmdrücken und dann waren die Wirbeln auch schon zusammengewachsen, weil das schon länger war. Aber das wurde bei mir nie festgestellt. Genau. Und dann wurde mir vom Arzt gesagt, dass ich erstmal Krankengymnastik kriege und dann auf jeden Fall in die Wirbelsäulenchirurgie soll und das von da nochmal untersuchen lassen soll. Und als ich in die Wirbelsäulenchirurgie kam, dann meinte der zu mir, Frau Olfert, Sie müssen auf jeden Fall operiert werden. Und das ging dann auch ganz schnell. Ich wurde dann Im August habe ich das alles gekriegt und im Oktober sollte ich dann schon operiert werden. Und als ich dann ins Krankenhaus kam für die OP, da war ich schon sehr aufgeregt, aber ich war noch ziemlich ruhig. Meine Mama, die war viel aufgeregter als ich. Und sollte ich da hinkommen und am 7. sollte ich operiert werden. Und am 6. bin ich dann aufgenommen worden im Krankenhaus. Und am 7. sollte ich morgens noch einmal zum MRT runter und danach sollte ich dann operiert werden. Und ich bin ja ganz ruhig eigentlich zum MRT runter und wurde das MRT gemacht und dann kam ich hoch. Und normalerweise ist das ja so, dass man vor einer OP nicht essen darf, 24 Stunden, nicht ganz, also ich weiß nicht, auf jeden Fall darf man davor nicht essen. Und dann stand aber Frühstück auf meinem Nachttisch und ich dachte mir, die wollen mich doch ärgern. Und dann bin ich zu denen hin und habe gesagt, ich darf doch nicht essen, da steht aber Frühstück. Und dann meinte sie, ja, du darfst essen, der Arzt kommt gleich und am besten wäre es, wenn deine Mama auch dazu kommt. Und dann, als Mama kam, kam auch der Arzt und hatte uns erklärt, dass im MRT doch noch etwas mehr festgestellt wurde. Und zwar, dass die Wirbeln zusammengewachsen waren, das wusste man noch nicht. Und das hatten die dann festgestellt. Und als der Arzt dann da war, der meinte dann, dass ich auf jeden Fall zweimal am Rücken operiert werden muss. Weil eine OP viel, viel zu lange dauern würde. Und dann am nächsten Tag wurde ich das erste Mal operiert, dann durfte ich zwei Wochen nur liegen und dann wurde ich nach zwei Wochen am 21. Oktober 2021 das zweite Mal operiert. Es verlief, so wie uns gesagt wurde, alles ganz gut, ohne Komplikationen. Nach den OPs hatte ich immer ein bisschen Probleme mit dem Atmen. Ich habe Sauerstoff bekommen und Blut auch, Transfusion bekommen, weil ich zu wenig Blut hatte dann. Und dann am 28. die Nacht, die war für mich sehr schwer. Ich hatte sehr, sehr, sehr starke Schmerzen und ich dachte mir die ganze Zeit, irgendwas stimmt da nicht. Und am 28. war das auch so, dass ich das erste Mal die ersten Schritte gemacht habe und meine Tante war gerade bei mir zu Besuch und die hatte dann auch noch ein Video gemacht. Tina macht schon die ersten Schritte wieder. Und am 29. früh morgens, nach einer sehr schlaflosen Nacht und sehr schweren Nacht, bin ich morgens auf Toilette gegangen und da bin ich dann, weil ich das Gefühl in den Beinen verloren habe, gestürzt. Und dadurch, dass ich frisch operiert war, da wurden Schrauben eingesetzt und es war ein Wirbel nach dem Sturz gebrochen und eine Schraube hat das Rückenmark kaputt gemacht. Und dann bin ich auch ins CT und ins MRT gekommen danach direkt und dann am Nachmittag wurde ich notoperiert. Und als ich wach wurde und als mir klar wurde, dass ich meine Beine immer noch nicht spüre und dass die OP nur, den Bruch heile gemacht wurde und die Schrauben wieder vernünftig eingesetzt wurden, da war es mir ganz mulmig zumute. Also ich dachte, ja, jetzt ist das Leben vorbei. Jetzt entweder Rollstuhl oder die Ärzte meinten auch noch zu mir, wir wissen nicht, ob du wieder laufen wirst. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Und dann kam ich nach einer etwas längeren Zeit nach Bad Oeynhausen ins städtliche Krankenhaus, weil ich Wasser in der Lunge hatte und das musste punktiert werden und das konnten die in der Wirbelsäulenchirurgie nicht machen. Dann wurde ich ins städtliche Krankenhaus verlegt und von da sollte ich nach Bad Wildungen kommen. Bei uns zu Hause war es aber auch nicht so einfach, denn meine Mama, das war gerade in der Corona-Zeit, Mama hatte Corona und durfte mich mehr nicht besuchen kommen. Das heißt, es durfte nur mein Papa kommen und meine Tante kam dann auch. Und mein Opa, der hatte zu Hause auch Corona und der kam dann auch ins Krankenhaus. Und ja, ich dachte eigentlich, dass er auf dem Weg zur Besserung war. Und als ich wurde am 15. November nach Bad Oeynhausen verlegt und am 16. November kamen meine Eltern dann zu mir nach Bad Oeynhausen ins städtliche Krankenhaus und hatten auch eine, nicht so gute Nachricht für mich, denn mein Opa, der war dann auch verstorben. Und für mich war das, ich lag im Krankenhaus und mein Opa ist gestorben. Wie soll das jetzt werden? Beerdigung und alles. Und als mir klar wurde, dass ich mich oder dass ich nicht mal zur Beerdigung kann, weil ich ja noch oder auf im Krankenhaus liege und weder sitzen noch gehen kann, da war es für mich ja ganz, ganz schwierig. Und dann kam ich am 17. November, also einen Tag später, nach Bad Wildungen. Das ist ein spezielles Krankenhaus für Querschnittsgelähmte. Und da durfte ich dann auch das erste Mal aufstehen, beziehungsweise, ja, für mich ist Aufstehen ins Rollstuhl sitzen. Ich durfte das erste Mal im Rollstuhl sitzen und ich hatte sehr, sehr große Angst davor. Und ich habe auch viel geweint und ich hatte eine Zimmernachbarin, die kam dann an mein Bett und schaute mich an und sagte, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Dir geht's gut, bald, glaub mir, bald bist du wieder pudelmunter und ganz glücklich. Und ich habe die angeschaut und dachte mir nur so, du kannst reden. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesehen, sie sitzt auch im Rollstuhl. Da dachte ich mir, okay, vielleicht gibt es da doch noch einen Lichtblick. Und ja, dann ging das hin und her. Und im Januar, ich bin im November dann ins Krankenhaus gekommen. Und im Januar, da ging es meiner Oma auch immer schlechter. Und dann ist meine Oma auch gestorben. Und ich habe mit den Ärzten geredet und auch geweint und habe gesagt, bitte, bitte lasst mich doch zur Beerdigung. Und die meinten, nein, Tina, wie stellst du dir das vor? Das geht nicht, du kannst da nicht hin, du kannst nicht mal nach Hause, das geht nicht. Du kannst noch nicht ganz richtig sitzen, du kannst gar nichts, du kannst nicht nach Hause. Und deine Werte sind auch nicht die besten, du musst hier bleiben. Und das war für mich ganz schlimm und ich dachte, na, wofür kann ich jetzt dankbar sein? Und dann habe ich da in dem Krankenhaus auch ganz viele andere Querschnittsgelähmte kennengelernt, die noch was viel Schlimmeres erlebt haben als ich. Und dann wurde mir so nach und nach habe ich gelernt, dankbar zu sein. Ich habe gesehen, Menschen, die die Arme gar nicht benutzen können, sondern wirklich ein Leben lang auf Hilfe angewiesen sind. Und als dann auch noch der Ergotherapeut oder der Chef von der Ergotherapie zu mir kam und mich gefragt hat, ob ich Führerschein machen möchte, dann war ich komplett, ich war total verdutzt. Ich dachte mir, wie Führerschein? Ich und Führerschein? Ich bin doch gelähmt, ich kann doch meine Beine nicht benutzen, wie soll ich denn einen Führerschein machen? Und dann hat er mir das erklärt und dann dachte ich, ja okay, vielleicht ein bisschen kann man doch leben, weil ich war an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, dass ich nicht mehr leben möchte. Ich habe auch dafür gebetet. Ich durfte mich drei Monate bevor das passiert ist, durfte ich mich nämlich auch taufen lassen. Und ich habe gebetet, Herr, ich bin bereit, war noch nie so bereit wie jetzt, bitte nimm mich zu dir, ich möchte nicht mehr leiden. Und ich habe auch damals dann meine Mama angerufen und gesagt, Mama, bete dafür, ich bin bereit, ich kann jetzt zu Jesus gehen, ich kann jetzt sterben. Und auch dann, wo Oma und Opa gestorben sind, habe ich abends oder die Nacht dann, wo Oma gestorben ist, dann haben die mich rausgefahren, weil ich viel geweint habe aus dem Zimmer. Und dann habe ich in der Nacht, weil ich das auch am späten Abend erst erfahren habe, habe ich nachts viel gebetet und geweint. Herr, Oma und Opa sind so glücklich, die haben es jetzt so gut. Warum hast du mich nicht genommen? Ich will doch auch zu dir. Und ja, aber Gott hat einen anderen Plan für mich. Und somit bin ich dann auch, musste ich weiter kämpfen. Ich musste lernen, mit dem Rollstuhl umzugehen. Ich hatte jeden Tag Rollstuhltraining gehabt und auch Physiotherapie und Ergotherapie. Und ich muss sagen, ich bin dankbar für die Zeit, die Gott mich geführt hatte. Ich war noch nie Gott so nahe gewesen. Ich konnte sehen und spüren, dass es da jemanden gibt, der mich trägt, dass ich nicht alleine bin. Auch wenn ich 2 Stunden von zu Hause entfernt war und nur 2-mal die Woche meine Eltern gesehen habe, durfte ich spüren, dass ich nicht alleine bin. Und auch unsere Jugend kam immer zu uns oder zu mir da in die Klinik, hat dann gesungen. Und ja, die Patienten, die da waren, die kannten auch schon meine Eltern und auch die Krankenschwester und die Rezeption, die kannten uns schon. Und dann war das so, dass ich auch ja viel gebetet habe, dass ich auch bald nach Hause darf. Und dann kam das so, dass mein Cousin und meine Tante einmal zu mir kamen, mich besucht haben. Das war, ja, ich glaube, das waren 2 Wochen vor Ostern ungefähr. Und wir saßen und haben dann auch zusammen gegessen und dann haben wir auch drüber geredet, dass jetzt Ostern ist. Und dann hat meine Tante gemeint, ja, warum kommst du Ostern nicht nach Hause? Frag doch einfach mal. Und für mich war das so, ja, aber wie? Und dann habe ich einmal mit dem Arzt gesprochen und dann meinte er, ja, das können wir machen. Ich müsste dann nur einmal gucken, wie das, dass wir deine Eltern dann da auch mit, dass wir einmal mit denen sprechen. Und ich so, nein, bitte sag das nicht meinen Eltern, die wollen wir überraschen. Dass ich dann sozusagen Ostern auf einmal zu Hause bin. Und ja, dann haben wir das so besprochen und in der Klinik wussten das alle, dass ich Ostern für ein paar Tage nach Hause darf. Aber es wussten auch alle, dass es Papa und Mama nicht wissen dürfen. Und somit, wenn die gekommen sind, hat niemand darüber geredet. Und sobald die weg waren, haben alle darüber geredet. Und ja, wir haben dann auch viel, oder ich habe viel dafür gebetet, dass das auch alles klappt, dass das so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil ich nur in dem Krankenhaus war und es ist schon was anderes, im Krankenhaus im Rollstuhl zu sein oder zu Hause, wo es dann doch hier und da anders ist. Im Krankenhaus ist alles rollstuhlgerecht, man hat da das ganze Pflegepersonal und zu Hause hat man das alles gar nicht so. Und dann war meine Tante auch einen Tag im Krankenhaus bei mir und hat mich begleitet, um zu gucken, wie was gemacht werden muss. Und dann, als sie mich abholen kam, morgens war ich sehr aufgeregt und wenn ich aufgeregt bin, habe ich Spastik im Fuß. Das heißt, mein Fuß, der zittert dann die ganze Zeit so. Und das ging dann auch den ganzen Morgen und auch im Auto hatte ich dann Spastik viel gehabt und das hatte dann davon berichtet, dass ich sehr, sehr aufgeregt war. Und als wir dann zu Hause ankamen, waren meine Mama mit meinen Geschwistern war gerade zum Gottesdienst gefahren und wir hatten dann schon alles, ja, was wir brauchten, aufgebaut. Und Papa, der war zu Hause, der kam dann raus und war auch total, er war noch sehr müde, aber auch sehr überrascht. Und dann durfte ich Ostern zu Hause verbringen. Und das für mich nach einem halben Jahr zu Hause zu sein, im Bethaus zu sein. Ich durfte dann auch mit der Jugend mit auf der Bühne singen. Und ich war so überwältigt und das war so ein, das hat so viel Kraft für mich getankt. Und deswegen schätzt die Gottesdienste, schätzt die Gemeinschaft. Denn wir wissen nicht, wie lange wir die haben. Wir wissen auch nicht, wie lange wir einander haben. Und wir wissen auch nicht, wie lange wir gesund sein. Und seid dankbar. Seid dankbar, dass ihr laufen könnt. Aber vor allem seid dankbar, dass ihr einen himmlischen Vater habt. Dass, wenn irgendwas passiert, dass ihr euch immer an ihn richten könnt. Dass ihr immer zu ihm kommen könnt. Und ihm alles sagen könnt, was euch bedrückt. Und er wird euch helfen. Er hat mir so viel geholfen und er hilft mir auch jeden Tag. Und er wird auch euch helfen.
Lass uns das Lied stehen singen.
Wohin Gott mich führt, will ich folgen. Nur wenn mein Lieb heiler Tag für Tag. Da wo Gott mich flammt, da will ich gehen. Der Tag nach Gott.
Mit schwarzen Augen und langen Zöpfen, sitzt mit ihren zwei Schwestern gemeinsam auf dem Sofa und hören dem Papa zu. Der Papa erzählt nämlich eine Geschichte. Und immer dann, wenn der Papa etwas erzählt, dann stellt sich Dina, die gerade 6 Jahre alt ist, es sehr, sehr lebhaft vor, das, was der Papa erzählt. Der Papa erzählt nämlich, es ist Nacht, weit, weit weg in dem warmen Land Palästina, dort ist ein Boot auf dem See unterwegs. auf dem See Genezareth schwimmt dieses Boot und dort sind die Jünger mit dem Herrn Jesus. Die sind jetzt gerade unterwegs nach einem langen und anstrengenden Tag, wo der Herr Jesus ganz viele Menschen geheilt hat und ganz vieles getan hat, sind sie jetzt in dem Boot unterwegs. Es ist ganz ruhig erstmal auf dem See und der Herr Jesus ist eingeschlafen. Doch mit der Zeit wird die See ganz unruhig. Es stürmt, die Wellen, die brausen hin und her und irgendwann erreichen sie auch das Boot, so dass die Jünger ganz nass werden. Und die Jünger werden nicht nur nass, sondern es droht auch, das Wasser ins Boot zu kommen und das Boot zum Sinken zu bringen. In ihrer Angst und in ihrer Not wenden sie sich an den Herrn Jesus und wecken ihn. Und als der Jesus wach wird, beruhigt er das Meer und schon ist alles ruhig und die Angst und die Sorgen sind vorbei. Der Vater sagt, Jesus Christus ist so mächtig wie damals, so ist er heute auch. Er hat heute auch noch die Macht, uns alle Angst und alle Sorgen wegzunehmen. Wir müssen nur ganz fest an ihn glauben. Dina ist so begeistert und so überwältigt noch von dieser Geschichte, dass sie gerne weiter zuhören möchte. Doch es ist schon spät und sie muss schlafen gehen. Diese Nacht, die wird ganz unruhig für Dina. Sie versucht einzuschlafen, versucht schon die Decke über ihren Kopf zu ziehen, aber der Schlaf, der kommt gar nicht. Sie kann gar nicht einschlafen. Sie ist ganz unruhig, sie wälzt sich hin und her, aber nein, schlafen kann sie nicht. Sie braucht Hilfe, sie muss zu der Mama gehen. Sie läuft hin und sagt, Mutti, ich kann nicht schlafen. Mich quälen meine Sünden. Ich habe Angst. Welche Sünden? Fragt die Mama. Was quält dich denn? Verschiedenes. Der Herr Jesus, weißt du, der Herr Jesus hat mich gar nicht lieb, weil ich so ungehorsam bin. Das stimmt doch, dass der Herr Jesus mich nicht lieb hat. Ich bin so schlecht. Jesus liebt mich gar nicht. Und dieses wiederholt Dina immer wieder. Er liebt doch nur diejenigen, die gehorsam sind. Mich kann der Herr Jesus gar nicht lieb haben. Die Mama sagt, weißt du was, Dina? Der Herr Jesus kann dich auch lieb haben und der Herr Jesus hat dich auch lieb. Aber er hat dich nur dann lieb, wenn du ihn um Vergebung bittest. Wenn du ihn bittest, in dein Herz zu kommen und das wegzunehmen, was dich quält. Ja, Mama, weißt du, es quält mich so sehr, ich habe so Angst. Ja, sagt die Mama. Werde ganz ruhig, lass uns beten und du bittest den Herrn Jesus um Vergebung. Und dann kannst du auch ruhig schlafen gehen. Gemeinsam knien sie sich hin und beten. Und tatsächlich, nachdem Dina den Herrn Jesus um Vergebung gebeten hat, konnte sie auch wieder ruhig einschlafen. Einige Tage vergehen und schon wieder kommt eine Nacht, da kann Dina gar nicht schlafen. Sie wälzt sich wieder hin und her im Bett und da überlegt sie nicht lange. Schon geht sie gleich wieder zu der Mama und sagt, Mama, weißt du, ich kann schon wieder nicht schlafen, ich habe so große Sorgen. Was für Sorgen hast du denn? Fragt der Papa. Ja, ich habe, weißt du, gestern, als die Mama mich bat, die Küche zu fegen, dann war ich ganz zornig und ganz wütend und habe ein ganz böses Wort zu der Mama gesagt, weil ich ja so gerne mit meiner Puppe spielen wollte. Und nun hat sie mich unterbrochen und ich konnte es nicht machen. Ich musste arbeiten. Da war ich richtig böse und richtig wütend und es tobte in mir so ein richtiger Sturm. Und jetzt muss ich immer wieder daran denken. Mama, vergib mir bitte, dass ich so böse war. Die Mama guckte die Tochter an und sagt, ich vergebe dir. Aber weißt du, nicht nur ich vergebe dir und nicht nur bei mir musst du dich entschuldigen, sondern den Herrn Jesus hast du damit auch betrübt und ihn musst du um Vergebung bitten. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob der Herr Jesus mir vergibt. Ich habe doch letztes Mal schon um Vergebung gebeten, weil ich so böse war und jetzt schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob der Herr Jesus mir vergeben kann. Doch, sagt der Papa, weißt du, kannst du dich noch an die Geschichte erinnern von den Jüngern? Die haben auch gezweifelt, ob der Herr Jesus Macht hat, ob er helfen kann. und der Herr Jesus hat Macht und er kann helfen. Also du brauchst nicht zu zweifeln, glaube dran, dass der Herr Jesus dir vergibt. Gemeinsam knien sie sich nieder und beten und Dina darf den Herrn Jesus um Vergebung bitten. Und immer wieder, wenn sie Zweifel drücken und sie immer das Gefühl hat, dass ihr jemand einflüstert, der Herr Jesus liebt dich nicht, dann kniet Dina immer wieder nieder und bittet den Herrn Jesus um Kraft, dass er ihr hilft, nicht zu zweifeln, sondern zu glauben.
Geschwister, schon so viel Zeit. Eigentlich habt ihr wahrscheinlich anderthalb Stunden Gottesdienst, nicht wahr? Ist das schlimm, wenn es länger wird? Wenn nicht, dann werden wir jetzt abbrechen und die Schlussbotschaft hören. Wenn ihr sagt, wir wollen noch ein paar Beiträge hören, dann hören wir ein paar Beiträge. Wollen wir hören? Dann machen wir das so. Ist gut so, Brüder? Wir hören jetzt ein Lied und ein Musikstück und ein Zeugnis von Bruder David Voth. Und dann kommt ein russisches Gedicht von Schwester Svetlana. Sie sitzt da vorne. Wir werden es versuchen zu übersetzen, wenn ich Russisch kann. Ja? Bitte schön.
Ich möchte gerne zu Gottes Ehre ein Zeugnis erzählen. Und zwar ist es ja so, dass wir häufig Gott in unserem Leben theoretisch erleben, beziehungsweise dass wir ja an Gottes Allmacht theoretisch glauben, aber wenn es dann in die Praxis geht, dann zweifeln wir sehr oft. Als ich meine Ausbildung beginnen sollte oder als es Zeit war, eine Ausbildung zu suchen, zu finden und vielleicht irgendwie im beruflichen Leben vorwärts zu kommen, da habe ich mehrere Stellenbeschreibungen gesucht und gefunden und habe mich auch darauf beworben, aber ich habe immer Absagen bekommen. Und so vergingen mehrere Monate und es wurde schon langsam eng und ich dachte, dass ich keine Ausbildung bekommen würde, sondern ich würde vielleicht einfach Schule weitermachen müssen. Und ja, ich wollte aber so gerne die Ausbildung beginnen, weil das hat da Verbindungen mit dem Auto. Ohne Ausbildung ist es schwierig, einen Führerschein finanziert zu bekommen von der Agentur für Arbeit. Und so war es mir sehr wichtig, dass ich eine Ausbildung habe. Und jetzt hatte ich noch eine letzte Stellenbeschreibung offen, wo ich noch kein Vorstellungsgespräch hatte. Und ich hatte ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung, dass das was wird. Also bei den vorherigen Stellenbeschreibungen, Vorstellungsgesprächen, da hat das ja mir irgendwie viel besser gefallen. Ich habe die Vorstellungsgespräche als ob viel besser gemeistert und ich war viel besser vorbereitet. Und bei dieser Bewerbung, bei diesem Vorstellungsgespräch, ich war irgendwie sehr unsicher und ich habe sehr große Zweifel gehabt. Und ich bin zu der Zeit in Köln auf eine Schule gegangen und bin immer mit dem Taxi gefahren. Aber an diesem Tag konnte das Taxi mich nicht abholen und so musste ich dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und so habe ich mir eigentlich alles so vorbereitet, was ich bräuchte. Und bin dann zum richtigen Zeitpunkt nach draußen gegangen und habe auf einmal gemerkt, dass es draußen sehr stark regnet. Ja, ich hatte keinen Regenschirm dabei, weil ich ja mit dem Taxi gekommen bin und damit nicht gerechnet habe. Und jetzt mit meiner Tasche und ohne Regenschirm dachte ich ja, bis ich dort ankomme, bin ich ja völlig durchnässt. Und man hat uns immer beigebracht, ja, es zählt immer der erste Eindruck und gerade wenn man noch eine Behinderung hat, dann möchte man ja nicht wie jemand rüberkommen, der ja sein Leben nicht im Griff hat. Und so hatte ich wirklich große Zweifel, dass ich dort trocken ankomme und ich habe auch alle Lehrer gefragt, ob sie mir einen Regenschirm ausleihen könnten, aber sie hatten keinen zweiten übrig und waren wahrscheinlich auch ein bisschen haben an sich gedacht. Und so wollte ich schon gerade losgehen, auf einmal kam jemand von den Freiwilligen, die dort gearbeitet haben, und hat mir einen Regencape gebracht. Also quasi so einen Ganzkörper-Regenschirm, den man sich dann so anzieht und mit Kapuze und allem. Und ich war schon sehr zufrieden und glücklich und dachte, ja, auf jeden Fall komme ich dort trocken an. Und bin dann in die Bahn eingestiegen, kam dann zu dem Gebäude, wo das Vorstellungsgespräch stattfinden sollte. Bin ausgestiegen, bin reingegangen, hatte noch immer dieses Regencape an und auch über die Ohren und hab dann nicht so ganz verstanden, was der Pförtner mir gesagt hat, in welche Etage ich gehen sollte. Und als ich hochfuhr mit dem Aufzug, kam ich oben an und der Raum war leider nur ein Kopierraum. Und da ich schon Vorstellungsgespräche gemacht habe, wusste ich, in einem Kopierraum finden Vorstellungsgespräche nicht statt. Und habe dann also verzweifelt gesucht, wo muss ich jetzt hin? Dann wurde ich weitergeleitet und kam dann dort an, war ein bisschen zu spät. Und ich dachte, ja, also fängt ja schon mal super an, ich bin zu spät, ich habe meinen Regencap noch an, wurde direkt reingerufen und habe noch meine Tasche in der Hand und dachte, ja, die wird ja auch immer schwerer. Und so ging die Tür auf, die Leute saßen an ihren Tischen, haben mich freundlich begrüßt, ich stehe in meinem Regencap noch komplett nass, also. Und meine Tasche, die fällt auf den Boden. Also da habe ich keine Kraft mehr in den Händen gehabt. Und die fiel auf den Boden, ging auf und die Bücher haben sich verteilt. Dachte ich, naja, das war's dann wohl mit dem guten Eindruck. Und habe nur gehofft, dass irgendwie die Fragen so einigermaßen kommen, dass ich die Vorstellungsrunde gut überstehe. Und so hat mir dann einer von den Ausbildern aus diesem Umhang rausgeholfen. Und ich habe dann Fragen beantwortet und dann gab es ganz schwere Fragen und es gab auch leichte Fragen. Und eine der Fragen war, wie viele Einwohner Deutschlands hat. Und weil das eine Bewerbung für den öffentlichen Raum war, also für den öffentlichen Dienst, muss man eigentlich solche Dinge wissen. Wer ist zum Beispiel unser Bundeskanzler, wie viele Einwohner hat Deutschland und so weiter. Und jetzt saß ich da und habe überlegt, wie viele Einwohner hat Deutschland nochmal? Und ich kam auf die Zahl nicht. Ich hatte einen Blackout und habe einfach 3 Millionen gesagt. Und dann an dem Schmunzeln der Leute, die dort saßen, habe ich gemerkt, 3 Millionen liegt wahrscheinlich etwas daneben. Und ich kam wirklich auch nicht mehr auf die Zahl und so saß ich und dachte, ja David, wenn du die einfachsten Fragen nicht beantworten kannst, dann war es das wohl. So war das Vorstellungsgespräch dann zu Ende Und ich habe einfach gemerkt, eine Atmosphäre, da ist nichts, was mir irgendwie einen Anhaltspunkt gibt, dass ich diese Stelle bekommen könnte. Und so bin ich nach Hause gefahren und meine Mutter hatte mich gefragt, wie das Vorstellungsgespräch lief. Und ich habe ihr gesagt, Mama, ganz ehrlich, sehr schlecht. Und wenn ich diese Stelle bekomme, ist das ein großes Wunder. Von mir aus, ich habe keinen Grund gegeben, mich einzustellen. Und habe schon damit gerechnet, dass ich weiter Schule machen muss. Und ja, am nächsten Tag kam ich nach Hause, wie ganz, wie immer, wie gewohnt. Nur diesmal hat meine Mutter mich an der Tür empfangen und hat gelächelt. Und zwar mehr als sonst. Und ich dachte, na, was ist jetzt los? Sagt sie, David, rate mal, wer eben angerufen hat. Du hast die Stelle bekommen. Und ich habe nicht in der Welt verstanden, warum ich diese Stelle bekommen habe. Von mir aus, ich habe keinen Grund gegeben. Aber wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und nachher bei dem Kennenlerntermin, da hat unser Ausbilder erzählt, wie viele Leute sich auf diese Stelle beworben haben. Es wurden 5 Stellen ausgeschrieben und auf diese 5 Stellen haben sich 300 Personen beworben. Und von, also 300 Personen wurden quasi zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Es haben sich deutlich mehr Leute beworben, aber 300 haben sich beworben und wurden eingeladen. Also sie hatten die Qualifikation, eingestellt zu werden. Aber Gott hat das so geführt, dass ich diese Stelle bekommen habe. Also so tut Gott Wunder. Und ich möchte euch noch ein ganz kurzes Zeugnis weitererzählen, wie es Gott macht, wenn man ihn kennenlernt und man mit ihm Situationen erlebt, wo man weiß, er hört Gebete, wie man dann zu einem Punkt kommt, wo man mit Gottes Hilfe rechnen kann und wo man sich ganz sicher ist, dass er helfen wird. Und zwar, als ich die Ausbildung beendet habe, habe ich noch ein Abendgymnasium gemacht, wollte eigentlich was anderes studieren und da kam eine Chefin zu mir und meinte so, dass sie eine Stelle frei hätte, wo ich intern studieren könnte. Ich müsste nicht kündigen, ich würde weiter mein volles Gehalt bekommen. Und so habe ich das auch gemacht, habe das Studium dann erfolgreich beendet und habe jetzt nach einer Stelle gesucht. Und das war so, dass wir intern eine Stellenausschreibung hatten. Und bei mir war zu dem Zeitpunkt, wo dieses Vorstellungsgespräch kommen sollte, ich hatte sehr viel zu tun gehabt. Ein Termin nach dem anderen und ich hatte keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Und an dem Abend davor habe ich mich sogar noch erinnert, am nächsten Tag habe ich ein Vorstellungsgespräch und jetzt konnte ich mich nicht mehr vorbereiten. Und jetzt habe ich gebetet und habe Gott meine Not geklagt, habe gesagt, ja, du weißt, ich habe es nicht versäumt, ich war nicht faul, aber ich habe es nicht geschafft, mich vorzubereiten. Du weißt, was ich brauche und ob ich diese Stelle brauche und ob ich da wirklich arbeiten soll. Du allein weißt es. Und ich bin schlafen gegangen und hatte kein gutes Gefühl gehabt. Am nächsten Morgen wache ich auf. Das Gefühl hat sich nicht gebessert. Ich dachte, Gott, du kennst mich doch. Ich kenne dich auch. Ich weiß, du kannst Wunder tun. Wenn du möchtest, dass ich diese Stelle habe, dann gib mir jetzt die Ruhe ins Herz. Und ich hatte keine Ruhe. Und ich dachte, ich fahre einfach trotzdem. Gott wird für mich sorgen und wenn es keine Zusage gibt, dann gibt es keine Zusage. So bin ich hingefahren und in der Bahn sitze ich. Ich weiß, in 10 Minuten werde ich da vor den Leuten wieder sitzen und werde wieder stammeln und wird wieder nichts wissen. Und auf einmal überkam mich so ein Gefühl, so als würde jemand zu mir sagen, David, du kriegst diese Stelle. Und ich wusste nicht, woher kommt das? Also, ich habe jetzt nichts geändert. Und ich wusste, das war Gott, der mir diese Gewissheit ins Herz gegeben hat. Und so bin ich dann zum Vorstellungsgespräch gegangen. Alle Sorgen, alle Ängste sind verflogen. Und jetzt komme ich dort zu dem Vorstellungsgespräch hin, setze mich vorne in den Aufenthaltsraum und warte. Und es vergeht eine Zeit. Und irgendwann werde ich reingerufen und da sitzen gar nicht viele Leute, sondern nur die Chefin, die mir auch damals das Studium angeboten hatte. Sie sitzt da und sagt, Herr Voth, machen Sie sich keine Sorgen, Sie haben die Stelle. Ich habe noch nicht mal meinen Namen gesagt, gar nichts. Und ich hatte schon die Stelle gehabt. Gott wusste ganz genau, dass ich mich nicht vorbereiten brauche. Er wusste, dass er diese Stelle für mich vorbereitet hat. Nachher habe ich erfahren, dass sich noch eine zweite Person beworben hat, aber aus unerklärlichen Gründen hat sie dann diese Bewerbung zurückgezogen und ich war der Einzige, der sich darauf beworben hat und habe sozusagen dann die Stelle direkt bekommen. Also, was ich damit sagen möchte mit diesen zwei kurzen Zeugnissen, wir dürfen Gott in unserem Alltag wirklich praktisch erleben. Wir müssen ihm vertrauen. Und wenn wir ihm vertrauen, so werden wir in anderen Situationen noch mehr im Glauben wachsen und können uns noch mehr auf ihn verlassen. Amen.
У Иеремии написано, что ибо я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения не на благо, во благо, а не на зло. Благодарю за то, что ты смирял, хотя я этого не сознавала. И часто в жизни отнимал все то, что крепко я в руках держала. Ты вынужден был делать это, Бог, поскольку не к тебе душа стремилась. И через беды в чудный свой чертог ты вел меня, и благодать рекою лилась. Благодарю за то, что ты открыл пути, что я совсем не понимала. Пусть иногда меня ты больно бил, но для того, чтоб вечность не теряла. Имея намерение о мне большое благо, не на зло, на милость, ты часто позволял побыть в огне и допускал те дни, где сердце часто билось. Ты дал мне в сердце веру и мечту, безоблачную будущность, надежду. Земные все потери я сочту за ссор, облегшись в твою белую одежду. Я с радостью увижу тебя там, забуду все, страдания и горе. Ты помоги дойти мне к небесам, где наша встреча состоится вскоре. Аминь.
Ich kann auch etwas Russisch, aber wird schwierig sein, das ganze Gedicht so wörtlich weiterzugeben. Der Sinn des Gedichtes war: Ich danke dir, Herr, dass du mich gefunden, dass du mich gedemütigt hast. Es war nötig in meinem Leben. Weil ich doch in meinem Leben vieles getan habe, was dir nicht gefallen hat. Das war Not, dass du mich gedemütigt hast. Das andere, du hast für mich wirklich Wege geführt, du hast mich in den Wegen geführt, die mir nicht unbedingt gut waren und nicht wohlgefielen. Und doch, das war auch nötig, weil ich doch zwischendurch ungehorsam gewesen bin. Und das, dadurch hast du mich erzogen und für dich erzogen. Ich werde dich mit Freude begegnen, wenn ich einmal das Ziel erreiche. Und die Überschrift dieses Gedichtes war aus Jeremia. Denn Jeremia sagt, ich weiß, welche Gedanken ich mit dir habe. Gedanken des Friedens. Das wollte die Schwester, oder hat die Schwester mit diesem Gedicht weitergegeben. Es ist eigentlich so, dass wir jetzt mit unserem Programm durch sind. Es wurde aber noch gebeten oder gefragt, dass jemand von den Mitarbeitern der Gruppe der Menschen mit Behinderung ein Zeugnis erzählt. Und heute darf ich es tun. Ich werde ein kurzes Zeugnis erzählen als Mitarbeiter dieser Gruppe. Ich muss gestehen, Geschwister, ich bin es nicht wert, dass ich in dieser Gruppe mit dabei sein darf. Wenn ich so überlege, mein ganzes Leben, meine Verwandte, meine Geschwister, meine Freunde, Bekannte, ich habe in meinem Leben nie mit einem behinderten Menschen was zu tun gehabt. Es waren immer alle gesunde Menschen, die ihr Leben führten, so wie sie wollten. Und das war auch ganz normal in meinen Augen. Und ich habe auch nie behinderte Menschen gesehen, auch irgendwie Acht gegeben auf den behinderten Menschen. Ich hatte auch viele Ziele im Leben, aber weltliche Ziele. Sehr weltliche Ziele. Ich durfte mich mit 29 Jahren hier in Deutschland bekehren. Als ich schon 29 Jahre und jung alt war, wie man es dann sieht, bekehren, wo Gott Gnade geschenkt hat. Bis dahin habe ich ein Leben geführt, das Gott nicht wohlgefällig war. Und ich möchte einen kurzen Abschnitt dieses Lebens weitergeben und dann gehe ich zu meinem Zeugnis. Als ich dann so nach meinem Militärdienst wahrscheinlich mit 23 Jahren so in den Kopf gesetzt hatte, ich möchte jetzt ein bisschen Geld verdienen, um mal bessere Kleider zu kaufen, bessere Schuhe zu haben oder was auch immer. Ich habe meine Geschwister, die verheiratet waren, die sich abmühten da im Dorf und mit diesen 120 Rubel zufrieden sein mussten. Das war mir nicht unbedingt so gut. Ich dachte, ich muss was anderes haben. Und es gab eine Gelegenheit. Ich habe dann auf einer Stelle gearbeitet, wo ich viel Geld verdient habe. Kinder, kennt ihr solche Geschichte von Goldgräber? Habt ihr mal Geschichte gehört von Goldgräber oder von gelesen? Und einen echten Goldgräber mal gesehen? Auch nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Die wenigsten wahrscheinlich. Und ich durfte mein Leben ein echter Goldgräber werden. Könnt ihr euch vorstellen? Ich war ein Goldgräber in meiner Zeit. Und das war 9 Monate lang. 9 Monate lang tief in Sibirien, in die Taiga, ohne rauszufahren irgendwo hin. Da habe ich Gold gegraben, oder haben wir Gold gegraben. Und ich habe Gold gesehen. Ja? Und ich habe Gold in meinen Händen gehalten. Und noch viel mehr, ich habe auf das Gold gebissen. Es wurde immer gesagt, Gold ist ja weich. Das stimmt auch so, Gold ist weich. Weil das, was wir auf unseren Händen haben, vielleicht Ehering oder so, das ist ja nur ein Teil von Gold, das andere. Das Gold ist weich und das muss sehr, sehr große, viel bearbeitet, um wirklich zu dieser Stabilität zu kommen, dass man das aus Ringe oder was auch immer da verwenden kann. Und ich habe wirklich viel Geld damals verdient. Was meine Geschwister in einem Jahr wahrscheinlich verdient haben, das habe ich in einem Monat verdient. Aber was habe ich mit diesem Geld gemacht? So wie es gekommen, oder es kam schwer, aber es ging gleich weg. Ich habe nichts Sinnvolles mit diesem Geld gemacht. Und später, als ich mich dann bekehrt habe, dann habe ich einfach diese Geschichte gelesen und vielmal schon gehört, der reiche Kaufmann, der hat auch eine Perle gesehen, hat alles abgegeben, um diese Perle zu kaufen. Ich wollte auch alles abgeben, um Geld zu haben. Hat mir aber nichts gebracht. Viel Erfahrung und das ist viel schlechte Erfahrung. Gott sei Dank, dass der Herr mir Gnade geschenkt hat, dass ich mich bekehren durfte und wirklich alles in Ordnung bringen. Das wird jetzt, wenn Gott will, wir leben am Ende des Jahres 20 Jahre, dass ich in dieser Gruppe mit tätig dabei sein darf. Durch das Wirken unseres lieben Bruder Nico, der hier vorne sitzt, der mich einmal, zweimal, dreimal immer eingeladen hat, bei uns damals in der Gemeinde Bad Oeynhausen zu einem Treffen. Ich war damals in der Gemeinde und habe da auch in der Gemeinde gedient. Und Nico hat mich dann eingeladen zum Treffen. Kommst du einmal helfen als Ordner? Einmal, zweimal, dritte Mal. Und als er mir das dritte Mal gesagt hat und gefragt hat, dann kam bei mir die Frage, was will Gott von dir? Nicht, was will Nico von dir? Was will Gott von dir? Und wir als Kinder Gottes, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben, wir lesen ja dann das Wort Gottes, ja? Und hören auf das Wort Gottes und hören durch die Predigte, durch die verschiedene Gemeinschaften, was will Gott zu mir reden? Was will Gott von mir haben? Ich hatte damals schon eine größere Familie und wir sind dann auch mit Dika einmal unterwegs gewesen nach Weißrussland, haben auch viele Menschen besucht. Ich dachte, das kann nicht sein. So viele Menschen, so viele behinderte Menschen, die in einem engen Raum zusammen sind und Kinder. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich ein Raum von 10 Quadratmetern. Da waren wahrscheinlich 15 oder wie viele Betten standen da. Und alles voll. Und das wimmelte mit Kindern, behinderte Kinder. Das war für mich so ein Ereignis. Ich dachte, das kann nicht sein. Wir kamen nach Hause, das Feuer, das Quoll. Jetzt aber alles. Jetzt müssen wir alle zusammen trommeln, alle behinderten Menschen. Ja, Geschwister, ich muss zustehen. Das Feuer ging so rasch runter. Und das blieb nur ein kleines, kleines Lichtlein. Und dann noch einmal gefragt, und das war für mich jetzt aber ernst. Dann habe ich meine Frau Nelly gefragt, Nelly, Erit versteht ja nicht. Erit, was will Gott von uns, dass wir tun sollen? Obwohl wir eine große Familie haben, Gott will doch, dass wir etwas auf seine Weinberge tun. Und ich habe eine wunderbare Antwort bekommen, Geschwister. Ich freue mich für diese Antwort bis heute. Und deswegen bin ich auch hier, auch mit den Geschwistern zusammen. Ich saß im Gottesdienst und es kam eine Predigt. Keine Evangelisationspredigt, es kam einfach das Wort Gottes, wurde gepredigt und es wurde gepredigt aus Markus 2. Kapitel. 2. Kapitel, und da steht geschrieben, die Heilung eines Gelähmten. Und da steht geschrieben, dass dieser Gelähmte, der war gelähmt, der war gebunden an seine Trage. Und wer hat diesen Gelähmten zu Jesus getragen? 4 gesunde Freunde. Und als ich das Wort hörte, 4 gesunde Freunde, als ob bei mir im Kopf, im Gehirn eine Lampe aufging. Du bist einer von diesen 4. Und du darfst dich jetzt in Reihe zu diesen Menschen stellen und ihnen helfen. Wer der andere 4 sein werden oder 3, das interessiert dich nicht. Du bist der. Und Geschwister, seit dem Augenblick, wo Gott mir das so gezeigt hat, freue ich mich jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue, dass ich hier dabei sein darf. Es hat sich in dieser Zeit, in diesen 20 Jahren, vieles, vieles schon geändert oder entwickelt. Die Gruppe ist viel, viel größer geworden. Viel größer, sind viele Mitarbeiter dazu gekommen. Und wenn wir sehen, dass auch gesunde Mitarbeiter da sind, das freut uns desto mehr, dass auch junge Leute dazukommen. Junge Brüder, junge Schwestern sind dabei und unterstützen diesen Dienst. Was macht diese Gruppe eigentlich im Grunde genommen? Nicht nur Gottesdienst durchführen, nein, das ist das kleinste Teil, was wir tun. Das größte Teil ist bei uns, wir haben 4-mal im Jahr Treffen, zweimal Südregion, zweimal Nordregion. Wir haben zweimal im Jahr eine Weihnachtsfeier, einmal Südregion, einmal Nordregion. Wir haben zweimal im Jahr eine Freizeit, einmal im Winter und einmal im Sommer. In dieser Freizeit werden ganz gut besucht mit 180 bis 180 Personen, wo wir die Freizeit durchführen. Jetzt vor kurzem, vor 3 Wochen, im Februar, hatten wir unsere Freizeit auch mit knapp 170 Personen. Und das ist der Dienst. Was wir noch tun, auch Gemeinde besuchen, wie auch schon heute erwähnt wurde, dieser Gottesdienst wurde schon lange geplant, schon im letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, war das jetzt September, August, im Sommer haben wir telefoniert, dass wir diesen Termin gemacht haben. Und wir haben diesem Jahr noch mehrere Termine, wo wir Gottesdienste durchführen werden. Das ist der Dienst, den wir tun. Wir helfen, wo wir können. Eines Tages bei einer Freizeit kommt auf mich eine Schwester zu, schon mehrere Jahre nach meinem Mitdabeisein, und sagt sie: Bruder André, sag mal, was bist du von Beruf? Ich denke, aha, das ist irgendwie eine Fangfrage. Was will sie von mir haben? Ich sage, warum? Nein, einfach, was bist du von Beruf? Ich sage, ich arbeite mit einer Maschine. Ich bin ein Maschinenbediener oder ein Maschinenanlageführer. Ich arbeite eigentlich mit Kunststoff, mit Eisen. Oder mit Kunststoff und eine Maschine, die ich bediene. Sie guckt mich so an und sagt, ich habe gedacht, das nicht. Ich sage, warum nicht? Sagt sie, in meinen Augen, wie es dir so gelingt, mit den behinderten Menschen umzugehen, musst du irgendwelche Pfleger sein oder irgendwelchen medizinischen Beruf haben oder so. Ich habe nichts davon. Aber Geschwister, das ist nicht mein Lob. Ich sehe das als Gabe Gottes, dass ich wirklich mit behinderten Menschen kein Problem habe. Es ist für mich kein Problem, helfen, irgendwo aufzuräumen oder mit anzupacken. Es ist für mich kein Problem, wenn ein Mensch da gegenüber mir sitzt. Und ein behinderter Mensch kann manchmal auch anders essen als wir Gesunden. Ja? Das sieht manchmal anders aus. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe damit keine Hemmungen. Das ist nicht mein Verdienst, das ist Gnade. Das ist wirklich ein Segen, den ich von dem Herrn empfangen darf. Was machen die behinderten Menschen eigentlich? Oder wie reagieren die gesunden Menschen auf behinderte Menschen? Ich muss jetzt ein Beispiel erzählen, wo ich immer wieder, wenn ich daran denke und mich daran erinnere, wirklich lachen muss. Es ist nämlich so, dass Bruder David, der da sitzt, der heute sein Zeugnis erzählt hat, rief mich einmal an und sagte: Bruder Andreas, bei euch in der Stadt in Bad Oeynhausen werden ja Bullis verkauft. Er sucht für sich ein Auto. Ja, habe einen Termin ausgemacht und ist er zu mir gekommen und sind wir dann zu diesem Autohändler gefahren. Naja, und ich weiß ja schon mittlerweile, wie die gesunden Menschen auf behinderte Menschen reagieren. Kommen wir da rein, David daneben, ich mit ihm, kommen wir rein, ist keiner da, habe ich gerufen, kommt einer aus dem Büro, kann ich Ihnen helfen? Der sieht gar nicht, der sieht David gar nicht. Der sieht ihn gar nicht, der guckt auf mich. Kann ich Ihnen helfen? Ich schaue ihm an, bin aber still. Der guckt so verdutzt auf mich. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich bin still, ich sage nicht ein Wort. Der hat das nicht verstanden, auf einmal guckt er auf David, stimmt das so? Guckt auf David, kann ich Ihnen weiterhelfen? David sagt, ja, was wollen Sie? Guckt er wieder auf mich. Ich bin still. Dann sagt David, ich suche ein Auto. Ah, naja, kommen Sie rein. Glaubt mir, Geschwister, das war wahrscheinlich 10 Minuten, ja, bis er mich eigentlich verstanden hatte. Ich habe die ganze Zeit geschwiegen. Ich habe nicht ein Wort nicht gesagt, bis er verstanden hatte, dass er mit David zu tun hat, nicht mit mir. Also, dass er endlich mal verstanden hatte. Da wurde auf einmal ganz anders. Ja. So reagieren die gesunden Menschen auf behinderte Menschen. Lasst uns anders sein. Ich weiß jetzt nicht, ich sehe bei euch keine behinderten Menschen im Rollstuhl, aber bestimmt begegnen irgendwo Leute, die im Rollstuhl sind oder sind Geschwister, die im Altenheim arbeiten. Lasst uns diese Menschen genauso annehmen, wie wir sind. Wisst ihr, diese Menschen haben genauso die Gefühle wie wir, haben genauso die Wünsche wie wir, haben genauso die Ziele wie wir. Und das ist sehr wichtig. Man meint immer, naja, ein behinderter Mensch, naja, da ist irgendwo. Naja, nein. Die sind ganz oft viel, viel intelligenter, als wir denken und als wir sind. Lasst uns wirklich die Menschen so annehmen. Und wenn die Möglichkeit da ist, diesen Menschen zu helfen, es wird ein Segen sein, den Gott uns als gesunde Menschen schenkt, diesen Menschen weiterzugeben. Und wie gesagt, ich freue mich immer wieder aufs Neue, dass wir dürfen diesen Dienst tun. Und wenn Gott will und wir leben, wollen wir auch weiter tun. Man weiß ja nicht, wie es noch weiter sein wird. Man weiß nicht, ob wir uns noch einmal hier bei euch in der Gemeinde treffen werden. Vielleicht noch nach 5, 6, 7 Jahren, weiß man nicht. Aber lasst uns das einfach ins Gebet nehmen, auch ihr Geschwister, als ihr Gemeinde, betet für diesen Dienst. Bitte für diesen Dienst, dass dieser Dienst nicht aufhört. Das sind so viele Menschen. Wie gesagt, wir sind 20 Jahre unterwegs, schon bald 25 wahrscheinlich. Ja, nächstes Jahr 25 unterwegs mit dieser Gruppe. Es werden immer noch, kommen immer noch Anrufe, kommen immer noch Fragen. Wir haben noch nie gewusst, dass es sowas gibt. Warum? Was zeugt das? Das zeugt davon, dass wir davon nicht weitergehen und nicht sprechen. Lasst uns sprechen darüber, lasst uns erzählen darüber, sagen, wir haben solche Gruppe kennengelernt, wir kennen solche Menschen. Die sind zwar behindert, aber die haben ein Ziel. Und das Ziel ist die himmlische Heimat. Die gehen mit uns zusammen als Kinder Gottes zum Himmel zu. Lasst uns davon reden und der Herr wird wirklich, der Herr wird seinen Segen schenken. Nur wir dürfen uns von ihm lenken lassen. Gott segne uns in diesem. Ja, jetzt hören wir noch die Schlusspredigt und dann gehen wir auch zum Schluss. Dankeschön.
Bevor wir uns kurz mit dem Wort befassen, wurde ich gebeten, noch ein paar Worte zu sagen zu zwei Dingen, die wir euch mitgebracht haben und gerne mitgeben würden. Bruder Nico hat einmal eine Broschüre hier verfasst zu dem, was Andreas eben schon meinte. Es geht um gesunde Beziehungen zwischen den Menschen mit und ohne Behinderung. Und dort werden uns einfach ein paar praktische Hinweise gegeben, wie wir vielleicht auch in diesem Bereich wachsen können. Ein anderes Anliegen, das wir haben, ist auch Menschen mit Behinderung das Evangelium zu bringen. Und aus diesem Anliegen heraus ist auch ein kleines Traktat entstanden, bin ich wirklich wertlos, wie ihr Leben einen bleibenden Wert bekommt. Und hier wird einfach kurz das Evangelium zusammengefasst, aber vielleicht auf eine Art und Weise, die auch Menschen mit Behinderung etwas zugänglicher sein kann. Ich habe von beiden Schriften haben wir einige Exemplare euren Brüdern dagelassen. Ich denke, ihr könnt das dann gerne bekommen. Und bevor wir uns jetzt mit dem Wort befassen, wird es, denke ich, gut sein, wenn wir vielleicht zwei Liedverse noch einmal zusammen singen, stehend aus dem Lied Nummer 647, den ersten und den dritten Vers. 647, lasst uns dazu aufstehen. 2, Vers 7. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 7, der erste Teil des Verses. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für euch nun. In diesem Vers wird es weiter beschrieben, dass es Menschen gibt, die den Eckstein verworfen haben, welcher Christus ist. Aber jetzt wendet sich Petrus zuerst an die Gemeinde. An eine Gemeinde, die verfolgt wurde, die in Nöten war. Und das zeigt uns, dass es hier eine Trennung gibt. Eine Trennung zwischen denen, denen der Herr kostbar ist, und eine Trennung zwischen denen, denen der Herr nicht kostbar ist. Und die Frage heute Vormittag ist an uns, zu welcher dieser Gruppen gehörst du oder willst du gehören? Es wird von denen gesprochen, die sich weigern zu glauben. Aber heute steht Gottes Angebot da, dass wir glauben dürfen. Denn Gott ist der Schöpfer über allem und Gott hat das Recht, Gericht über uns zu üben. Und sein Gericht ist gerecht. Aber wenn wir an das Werk des Herrn Jesus glauben, das er am Kreuz für die Sünder vollbracht hat, dann dürfen wir zu denen gehören, die glauben und die gerettet werden, die ewiges Leben haben. Das sind die, die glauben. Und dann folgt der zweite Teil. Ist er kostbar? Ich denke, wir verstehen, es geht hier um den Herrn Jesus, der die Grundlage, der Eckstein, der wichtigste Stein war. Vor einigen Jahren waren wir als eine Gruppe von Jungs zusammen und wir bekamen einen Holzunterricht in der Gemeinde und damals erzählte uns ein Bruder, wie er den Eckstein unseres Bethauses gelegt hatte, das wir heute noch haben dürfen in Minden. Und er erzählte, wie genau er diesen Stein gelegt hatte, weil er wusste, wie wichtig es ist, dass dieser Stein gut sitzt, dass dieser Stein richtig liegt. Und wir haben nicht nur einen Stein, der Eckstein, der gut liegt, der richtig gelegt worden ist, nein, einen, der kostbar ist. Und an dieser Stelle geht es um den Herrn Jesus. Es geht nicht um seine Gaben. Lasst uns das einmal beachten. Gestern war ich noch auf einer Verlobung und wie traurig wäre es gewesen, wenn die Braut ihren Bräutigam nur als kostbar empfinden würde, weil er gewisse Gaben für sie hat. Vielleicht, weil er ein gewisses Auto fährt oder andere Dinge hat. Gott sei Dank war es anders. Aber lass uns einmal die Frage stellen, haben wir diesen Blick auf den Herrn Jesus, dass er mir kostbar ist? Ich denke, für ein Kind Gottes ist der Herr kostbar. Und Petrus schreibt es auch in Kapitel 1, Vers 8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Und an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch freuen mit jubelnder Freude. Jubeln, freuen mit unaussprechlicher Freude. Und ist dieser Heiland, den wir haben, nicht einfach wunderbar? Ich musste darüber nachdenken, welche herrlichen Eigenschaften hat er doch. Dass er bereitwillig war, den Thron beim Vater zu verlassen, auf diese Erde zu kommen, um uns das Heil anzubieten, ist er nicht wirklich kostbar? Wäre es nicht recht, wenn wir darüber nachdenken, wie schön er ist und mit dem Psalmisten zusammen sagen können, du bist der Schönste unter den Menschenkindern? Natürlich sagt uns die Schrift, dass mit ihm uns alles gegeben worden ist. Und es ist auf gar keinen Fall verboten, sich an diesen Dingen zu freuen. Nein, diese Dinge hat der Herr uns gegeben, damit wir uns daran freuen. Aber lasst uns auch auf ihn schauen, der wunderbar und kostbar ist. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, die wir in diesen Tag mit hineinnehmen dürfen, die wir in die Woche hineinnehmen dürfen, einmal darüber nachzudenken, wie ist Jesus? Und wer das mit einem ehrlichen, betenden Herzen sagen kann, bei dem wird, glaube ich, der Drang in dem Herzen immer größer werden, zu dem Heiland zu sagen, mit dem Liederdichter, du mein Stolz, meine tiefe Ruhe. An dir freue ich mich, du bist einfach herrlich. Lass uns das auch jetzt dem Herrn Jesus nochmal in unseren Gebeten sagen und ich werde dann abschließen. Amen.